Es tut gut, so viele fröhliche Gesichter zu sehen, und das macht eigentlich auch Gemeinde Jesu aus. Menschen, die gerettet sind, die eine Perspektive im Leben haben, die den Himmel offen sehen, bildlich gesprochen, und wissen, wo sie hingehen. Die können sich doch nur freuen, oder? Wir können doch eigentlich nur ein Lächeln auf dem Gesicht haben, wenn wir die beste Botschaft dieser Welt zu unserer eigenen gemacht haben. Unser Thema heute Morgen lautet: Im Auge des Sturms, worauf kommt es dann an? Stürme gehören zu unserem Leben. Es ist nun mal so, dass Stürme da sind. Und wir alle wissen, dass das Wetterphänomen Sturm durchaus auch etwas Erschreckendes haben kann. Es kann durchaus etwas sein, was ein Leben durcheinander bringen kann und auch das Leben vieler Menschen hier auf der Erde bedrohen kann. Ich habe so ein wenig recherchiert. Der stärkste Sturm, den man auch Hurricane nennt, der jemals seit Aufzeichnung so festgehalten wurde, war der Hurricane Wilma. 2005, am 19. Oktober, zog er in der Karibik-Halbinsel, dort ging es los, und er zog dann quer die Ostküste der USA hoch und hinterließ eine Spur von Verwüstung mit Windgeschwindigkeiten von etwa 295 Kilometern pro Stunde und manchmal auch einzelne Windstöße, die bis zu 360 Kilometer pro Stunde stark waren. Also ein gewaltiger Sturm, der ganze Ortschaften verwüstet hat, der über Länder hinweg Verwüstungen angestellt hat. Diesem Sturm sind Menschen zum Opfer gefallen. Es sind einige Menschen, 23 direkt und 40 indirekt, durch diesen Sturm zu Schaden gekommen. Es gab andere Stürme, und auch die anderen Stürme, die aufgeschrieben wurden und letztlich festgehalten sind, sind interessanterweise immer mit weiblichen Vornamen benannt. Ich weiß nicht, ob das eine Bedeutung hat. Das überlasse ich jedem Einzelnen, das zu interpretieren. Interessanterweise werden die Hochs oft nach männlichen Vornamen benannt. Ob das auch eine Bedeutung hat, weiß ich auch nicht. Aber eins ist Fakt: Jeder von uns kann in so einen Sturm hineingeraten und dann wohl uns, wenn wir festen Halt haben. Und gerade jetzt im Herbst ist ja auch die Zeit der Stürme wieder, und man merkt, wie schnell so eine Windhose durch ein Land ziehen kann und Bäume entwurzelt werden und auch viele andere Schäden mit angerichtet werden. Stürme gibt es auch in unserem Leben. Auch unser Leben ist betroffen von Stürmen, vielleicht nicht einer physischen Natur, wie wir sie am Wind sehen, aber durchaus gibt es verschiedene Arten von Stürmen, die unser Leben treffen können. Ich habe uns heute Morgen drei Bilder aus der Bibel mitgebracht, und über diese drei Bilder wollen wir miteinander sprechen. Stürme im Leben, die uns Menschen treffen können. Und die Frage, die sich dann stellt: Worauf kommt es an, wenn wir in so einem Sturm sind, wenn uns ein Sturm eingeholt hat? Es gibt ja Stürme, die wir selbst verschulden manchmal, aber es gibt auch Stürme, für die wir nichts können, wo wir einfach mit hineingeraten und plötzlich uns mittendrin in diesen Herausforderungen wiederfinden. Das eine Bild, mit dem wir starten wollen, ist das alttestamentliche Buch Hiob. Wir haben schon bereits heute hier in der Einleitung, in der Begrüßung, diese Aussage von Hiob gehört, die er am Ende seines Lebens, nachdem der Sturm vorüber war, aussagt und in den Raum stellt. Und er stellt fest, er konstatiert am Ende dieses Sturm in seinem Leben: Ich kannte Gott nur vom Hören sagen. Aber jetzt haben meine Augen ihn gesehen. Also Stürme haben auch etwas Offenbarendes. Stürme haben etwas, was uns in unserer Grundsubstanz erschüttern kann, aber auch die Festigkeit überprüft, der Fundamente, auf denen wir unser Leben bauen. Im Buch Hiob haben wir die große Frage der Menschheit nach dem Ursprung des Leids. Das Buch Hiob ist eins der ältesten Bücher der Bibel und interessanterweise ist in diesem Buch in erster Linie diese Frage mit enthalten, und zwar: Wieso geschieht Leid hier auf der Erde auch an rechtschaffenen Menschen? Wir sind ja oft geneigt zu sagen, Menschen, die gottlos leben, die ihr Leben vergeuden, die die Prinzipien der Bibel und die Prinzipien Gottes über Bord werfen, da ist es doch logisch, dass sie irgendwann mal in Schiffbruch geraten, in Not geraten, weil sie sich selbst kaputt machen. Gottes Gebote sind ja gegeben, dass unser Leben gelingt. Und wenn wir sie missachten, bewusst missachten, dann brauchen wir uns ja nicht zu wundern, wenn wir in Stürme geraten. Aber wie ist das mit den Menschen, die eigentlich rechtschaffen leben? Und so eine Person ist Hiob. Und wenn man sich den Anfang des Buches Hiob anschaut, dann stellt man fest, dieser Mann ist reich gesegnet. Er hat Söhne und Töchter. Er hat Viehherden. Er hat Besitz. Und scheinbar ist das Leben in geordneten Bahnen. Alles ist bestens eingerichtet. Aber darüber hinaus sehen wir auch das Herz von Hiob, und ich lese uns aus Kapitel 1 des Buches Hiob von Vers 4. Nun pflegten seine Söhne hinzugehen und Gastmahl zu halten, also zu feiern. Sie liebten es, Partys zu machen. Der Reihe nach im Haus eines jeden, also sie achteten darauf, dass es schön reihum ging, damit jeder dran kam. Dazu sandten sie hin und luden ihre drei Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls reihum gegangen waren, da sandte Hiob hin und heiligte sie. Früh am Morgen stand er auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sagte sich: Vielleicht haben meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott geflucht. So machte Hiob es alle Tage nach den Gastmahlen seiner Kinder. Also jemand, der wirklich bemüht ist, ein rechtschaffenes Leben zu leben. Und scheinbar ein Mann, der tatsächlich auch von Gott so gesehen wird. Denn es heißt nämlich weiter in diesem Text, und das ist eine der wenigen Stellen, die uns einen Blick ins Jenseits ermöglicht. Die Bibel offenbart uns manchmal so an einzelnen Stellen den Blick in die Ewigkeit, in den Himmel, in die Gegenwart Gottes. Und dort heißt es: Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden, und auch Satan kam in ihrer Mitte. Und der Herr sprach zum Satan: Woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr, also ausgestoßen aus dem Himmel, durchzieht er diese Erde und streift umher. Und der Herr sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden. Ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Also auch Gott sagt über diesen Mann, er ist rechtschaffen. Dieser Mann ist wie kein anderer. Er achtet darauf, er ist redlich, er fürchtet Gott, er meidet das Böse. Und dann stellt sich diese Frage: Gott lässt es zu, dass diesem Hiob alles genommen wird. Und sprichwörtlich hört er nach diesem Gespräch im Himmel auf der Erde eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Da jagt ein Sturm den anderen in seinem Leben und er ist hin und her gerissen. Alle seine Söhne und Töchter kommen ums Leben. Seine Viehherden werden zerstört. Selbst seine eigene Gesundheit ist mit inbegriffen in diesem Sturm. Und wir haben dann diese dramatische Entwicklung in Kapitel 2, die Verse 9 und 10. Da spricht Hiob mit seiner Frau, das ist der nächste Mensch, der ihm überhaupt im Leben geblieben ist, nachdem er diese Sturmreihe erlebt hat. Und er sucht das Gespräch mit ihm, und seine Frau sagt zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit, fluche Gott und stirb. Wow. Also einen heftigeren Sturm kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen. Erschüttert bis in die tiefsten Tiefen des Inneren. Erschüttert, weil der nächststehende Mensch auch nicht mehr an dich glaubt. Das gibt es. Das gibt es in unserem Leben. So sind wir Menschen. Wir sind imstande, die uns am nächsten stehenden Menschen so zu verletzen. Er aber sagte zu ihr, wie eine der Törenden redet, so redest auch du. Das Gute nehmen wir von Gott, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Und die Haltung dieses Hiob, das ist das, was ich bewundere, wenn ich diesen Text lese. Er sagt, weiter kennen wir diese Aussage, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Wenn uns Gott das Gute gibt, dann wird es auch einen Sinn haben, wenn er uns das Böse zuteil werden lässt. Und wenn er uns in guten Zeiten leben lässt, dann wird es auch einen Sinn haben, dass wir in Stürmen uns wiederfinden und dass wir plötzlich durch Sturmzeiten gehen in unserem Leben. Das ist das Bild des Hiob. Ein Mann, der dann mit seinen drei Freunden, und das ist das Buch Hiob, lange Gespräche führt. Seine drei Freunde kommen zu ihm und setzen sich zu ihm, da wo er in der Asche sitzt, sein Körper zerschunden, er kratzt sich mit Tonscherben. Und seine Freunde sitzen um ihn herum und erstmal schweigen sie und dann reden sie nacheinander. Und Hiob rechtfertigt sich. Und irgendwann mal schaltet Gott sich ein und fängt an, Licht in die Situation zu bringen. Und wo Gott anfängt, mit Hiob zu reden, das können wir nachlesen im gleichen Buch in Kapitel 38. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach, wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte dich wie ein Mann seine Lenden, dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren. Gott fordert Hiob heraus nach all seinen menschlichen Überlegungen, warum das sein konnte, dass ihn das alles getroffen hat. Gott fordert ihn heraus und sagt, komm, gürte deine Lenden, und das ist ein Bild dafür, wir wollen kämpfen, wir wollen die Kräfte messen. Und ich will dir Fragen stellen und du sollst beantworten. Wo warst du, als sich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat die Maße der Erde bestimmt? Wenn du es kennst, oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt, oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Und Gott stellt die Perspektive des Schöpfers dem Leid Hiobs gegenüber. Und das ist das, worauf es auch bei uns ankommt, was wir aus diesem Bild mitnehmen können. Hiob, ein gerechter Mann, ihn kann Leid treffen und auch uns kann Leid treffen. Stürme können unser Leben erschüttern. Worauf kommt es dann an? Es kommt auf die Perspektive an, dass wir klar haben, Gott hat einen Plan. Der Schöpfer dieser Welt hat einen Plan. Ich weiß, dass das manchmal in unser kleines Hirn nicht reinpassen will. Mir geht's doch nicht anders. Und dann steht man vor dieser Situation und stellt sich die Frage, warum? Warum geschieht mir das? Ich habe mich doch bemüht. Und ich habe doch alles getan, um Gott zu dienen. Mein Leben habe ich ihm geweiht. Warum? Auf die Perspektive kommt es an, dann so wie Hiob sagen zu können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er da ist. Und selbst wenn alles um mich bricht und selbst wenn die nächsten Menschen sich von mir abwenden und selbst wenn meine Gesundheit dahin ist, mein ganzer Besitz dahin ist, ich halte an Gott fest. Das ist die Hauptaussage des Buches Hiob. Ich halte an Gott fest. Der erwähnte Hurricane Wilma, von dem wir vorhin sprachen, war gleichzeitig auch ein Wirbelsturm. Und dieser Wirbelsturm hatte einen Durchmesser von etwa 50 Kilometern. Das muss man sich vorstellen. Und als er über die einzelnen Landstriche zog, dann hat man festgehalten, dass inmitten dieses Wirbelsturms, wenn eine Stadt mittendrin lag, dann war dort mittig Sonnenschein und Windstille. Drumherum Verwüstung, drumherum ein starker Wind und Böen und Zerstörung. Und im Auge dieses Sturms, so nennt man die Mitte so eines Wirbelsturms, absolute Ruhe. Dieses Bild will ich anwenden, auch hier bei Hiob. Hiob weiß, um mich herum tobt der Sturm, aber in meinem Herzen, da habe ich Ruhe. Da stehe ich dazu, dass Gott gut ist. Und ich lasse nicht zu, dass mein Herz verzweifelt. Worauf kommt es an? Auf die Perspektive. Auf das, was hält in den Stürmen unseres Lebens. Gott ist gut. Das zweite Bild, das wir miteinander anschauen wollen, ist das Bild aus Markus Kapitel 4. Und ich bin ja so dankbar, dass wir heute schon eine sehr anschauliche Lektion hier für die Kinder genau aus diesem Bild hatten. Das wollen wir uns trotzdem einmal anschauen. Markus Kapitel 4, wir lesen von Vers 35. Und an jenem Tag sagt Jesus zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Hier haben wir ein Bild, wie die Umstände des Lebens uns erschrecken können. Es ist lange nicht so schlimm wie bei einem Hiob, über den wir eben sprachen, aber hier sind die Jünger unterwegs mit Jesus. Und eigentlich hätten sie es doch gelernt haben müssen, dass bei Jesus der sicherste Ort ist. Übrigens statistisch gesehen ist der sicherste Ort, auch was Unfälle angeht, die Gemeinde. Also wenn du heute Morgen hier sitzt, dann kannst du sicher sein, statistisch gesehen kann dir hier am wenigsten passieren. Im Haushalt passieren die meisten Unfälle und Arbeitsunfälle gibt es auch. Aber in der Gemeinde ist statistisch gesehen das wenigste. Die Jünger hätten es eigentlich auch lernen müssen, dass bei Jesus der sicherste Ort ist. Und wenn Jesus da ist, dann kann mir doch eigentlich nichts passieren. Jesus hat doch gesagt, setzt euch ins Boot und lasst uns rüberfahren. Und jetzt sind sie auf dem See und auch die anderen Boote sind mit ihnen. Und das, was ich bezeichnend finde, ist, dass die Bibel uns hier zeigt, dass Jesus, trotzdem, dass er Gottes Sohn ist, ganz Mensch ist. Er ist müde. Und jeder von uns kann müde werden und dann brauchen wir Erholung. Und Jesus hat sich ein sehr ungewöhnliches Ruheort Kissen da gesucht. Im Boot hinten hat er sich hingelegt und dort schläft er auf einem Kissen, obwohl der Sturm tobt. Das ist ein Bild, das ich immer wieder für mich hinterfrage und bewundere. Wie kann es sein, dass Jesus mitten in einem Sturm ruhig schlafen kann? Ich weiß, was es heißt, schlaflose Nächte zu haben. Wenn die Sorgen und die Nöte, Herausforderungen des Lebens plötzlich wie eine Schlinge um den Hals sich mehr und mehr zuziehen, das Herz sich anfühlt wie ein Stein, die Sorge wie ein Kloß die Kehle zuschnürt. Man liegt wach und überlegt, und was jetzt? Das können finanzielle Sorgen sein. Das können geistliche Sorgen sein. Das können Sorgen um Kinder sein. Stürme sind der unterschiedlichsten Natur. Aber eins haben sie immer gleich. Sie wollen uns aus der Fassung bringen. Und die Jünger geraten ja aus der Fassung. Sie merken, dieses Wasser schwappt in die Boote und wir drohen unterzugehen, und mit einem Vorwurf wecken sie Jesus auf und sagen: Kümmert es dich nicht? Wie kannst du ruhig schlafen, Jesus? Wir gehen doch fast unter und du schläfst seelenruhig. Und das, was Jesus hier macht, ist, er erteilt seinen Jüngern eine Lektion. Er macht ihnen deutlich: Habt Vertrauen. Hörst du, hab Vertrauen in deinen Herausforderungen, in deinen Nöten und Sorgen, in denen du steckst. Hab Vertrauen. Hab Vertrauen, dass Jesus die Situation im Blick hat. Ich wende mich bewusst auch an die, die in diesen Tagen die Entscheidung gefällt haben in ihrem Herzen und es sichtbar gemacht haben und Jesus angenommen haben, sich bekehrt haben. Und jetzt beginnt dein neuer Lebensweg und glaub mir, du wirst nicht ohne Stürme bleiben. Es wird sie geben in deinem Leben. Du wirst merken, dass du herausgefordert wirst. Hab Vertrauen. Jesus als Herr deines Lebens hat alles im Griff. Auch wenn es scheint, dass dein Boot schier untergeht, auch wenn es scheint, dass die Wellen riesengroß sind, hab Vertrauen. Gib diese Sache immer wieder Jesus. Halt sie ihm hin. Es ist so menschlich, Jesus Vorwürfe zu machen. Und auch das versteht er, wenn wir so reagieren. Aber die Lektion, die er uns erteilen will, ist, er stellt die Frage: Habt ihr keinen Glauben? Und ich betone noch einmal, Glaube in der Bibel ist nicht die Leistung eines Menschen, nicht die Anstrengung, ich zwinge mich jetzt Glauben zu haben. Nein, es ist einfach schlichtes sich anvertrauen. Ich habe die Kontrolle nicht, aber Jesus, du hast die Kontrolle. Ich vertraue mich dir an und ich will bei dir im Auge des Sturms sicher sein. Dort will ich an dir festhalten. Also das eine ist von Hiob gesehen die Perspektive. Das andere ist das sich anvertrauen. Und Jesus steht auf in diesem Bild, in dieser Geschichte. Er steht auf und er bedroht den Wind und die Wellen. Und augenblicklich kehrt eine große Stille ein. Kennst du Stille? Weißt du, was eine Stille ist? Ich weiß, wie es ist, wenn es ruhig ist, wenn es leise ist, wo man nichts hört, kein Mucks. Aber hier steht die Steigerung davon. Es entstand eine große Stille. Also anders gesagt, Jesus hat die Kontrolle. Er kann deine Lebensumstände verändern. Wir haben nicht immer Einfluss darauf, dass wir unsere Lebensumstände verändern können. Wir können es manchmal nicht, aber Jesus kann es. Aber wie auch immer die Lebensumstände in deinem und in meinem Leben sind, was wir tun können, ist unsere Haltung zu diesen Umständen ändern. Die Umstände werden vielleicht so bleiben, aber meine Haltung zu diesen Umständen, die kann sich ändern. indem ich sie Jesus anvertraue. Und er spricht zu seiner Zeit dieses Wort: Verstumme. Und es entsteht eine große Stille. Das, was die Jünger hier erleben, nachdem das geschehen ist, sie hinterfragen die Welt und alles, was sie bis jetzt erlebt haben. Sie sagen: Wer ist dieser, dass sogar Wellen und Wind ihm gehorchen? Die Naturgewalten hat Jesus im Griff. Wie viel mehr die Umstände in deinem und in meinem Leben. Bei ihm bist du geborgen, bei ihm bist du sicher. Ich möchte einen dritten Bereich ansprechen. Und diesen dritten Bereich will ich an einem Bild festmachen, wiederum aus dem Alten Testament. Und zwar geht es um die Frage: Wie stehen wir in Glaubensstürmen? Wie können wir auch in Glaubensherausforderungen bestehen? Und zwar dann, wenn unser Glaube hinterfragt wird, wenn unser Festhalten an Gott hinterfragt wird, wenn alles, was uns heilig ist, hinterfragt wird und wir vielleicht gezwungen werden, unseren Glauben zu verleugnen, uns abzusagen von Jesus. Auch das ist ein Sturm, der uns im Leben treffen kann. Dazu wollen wir uns das alttestamentliche Buch Daniel ansehen. Das alttestamentliche Buch Daniel ist eine einzige Beschreibung dessen, dass Gott zu seinen steht. Natürlich gibt es Prophetien, natürlich gibt es Vorhersagen für die Zukunft, die auch eintreten und bereits eingetreten sind. Aber es gibt in Kapitel 3 im Buch Daniel diese berühmte Geschichte von den drei jüdischen Männern, die am Hof Nebukadnezars, des Königs von Babel, als Gefangene seiner Zeit weggeführt aus dem Land Israel, Dienst tun. Sie sind Hofbeamte des Nebukadnezar, gemeinsam mit ihrem Freund Daniel, der einer der höheren Beamten ist bei diesem Nebukadnezar. Und eines Tages kommt Nebukadnezar auf diese wahnwitzige Idee. Er sagt: Es gibt so viele Götter, jedes Volk, das meinem Land, meinem Reich angehört, betet eigene Götter an. All das müssen wir mal ändern. Eigentlich bin ich doch Gott, oder? Es war üblich so zu der damaligen Zeit, dass sich Herrscher aufspielten als Gott und sich anbeten ließen und jeder, der es nicht tat, wurde den Kopf kürzer gemacht. So kommt Nebukadnezar auf die Idee und sagt: Ich baue eine goldene Statue. Und diese Statue stelle ich auf und ich befehle per Gesetz, per Dekret, dass wenn die Posaunen erschallen und die Musik ertönt, dann hat alles Volk in meinem ganzen Reich niederzufallen und dieses goldene Bild anzubeten. Unter Androhung der Todesstrafe, wer es nicht tut. Und dann ist die Situation beschrieben, Kapitel 3, dass das ganze Volk vor dieser Statue versammelt ist und dann ertönen die Posaunen und die Musik erschallt und das Volk fällt nieder nach dem Befehl dieses grausamen Tyrannen und betet ihn als Gott an. Was für ein Bild! Die Tyrannen dieser Welt lassen sich als Wohltäter feiern und anbeten. Das hat sich bis heute nicht geändert. Aber es gibt dort drei Männer, die in diesem Volk sind und sie bleiben einfach stehen. Schadrach, Meschach und Abednego. Und der König lässt sie zu sich rufen und er ist zornig auf sie und sagt: Wisst ihr nicht, dass ein Feuerofen vorbereitet ist für Menschen, die es nicht tun? Und wir lesen von Vers 16, Kapitel 3 im Buch Daniel. Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sagten zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Achte auf den Tonfall. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns erretten kann aus dem Feuerofen, obwohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns erretten, oder ob nicht, Es sei dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Mutige junge Männer, die verstanden haben, es geht in diesem Leben um mehr als nur um Erfolg und irgendwie durchkommen und wir passen uns schon irgendwie an und wir werden es noch schaffen, uns irgendwie durchzumogeln, dass wir auch unseren Glauben bewahren, aber auch in der Welt gut dastehen, ist nicht möglich. Es gibt Stürme und Situationen, wo wir einfach vor der Entscheidung stehen. Und in dieser Probe, in diesem Sturm, stehen diese Männer mutig da und sagen, ob Gott es tun wird oder nicht, ob er uns erretten wird oder nicht, das sei mal dahingestellt. Er kann es, sowohl aus dem Feuerofen wie auch aus deiner Hand, König, kann unser lebendiger Gott uns retten. Aber ob er es tut oder nicht, ist zweitrangig. Wir werden keinen Götzen anbeten. Ach, das ist ein Bild unserer Zeit, wo die ganze Welt Göttern nachläuft und wir Christen genauso verführt werden, irgendwelchen Ideologien zum Opfer zu fallen, dass wir ja auch mithuldigen, ja auch mit uns beugen. Da ist dieses Beispiel so ermutigend, diese Männer sagen nein. Da wurde Nebukadnezar voller Wut und der Ausdruck seines Gesichts änderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego. Er begann und befahl, den Ofen 7-mal mehr zu heizen, als es ausreichend war. Dann befahl er Männern, den stärksten Männern in seinem Heer, Schadrach, Meschach und Abednego, zu binden, um sie in den brennenden Ofen zu werfen. Und so werden diese drei Männer in diesen angeheizten Feuerofen geworfen. Und der war so heiß, dass die Männer, die sie hineinwarfen, dabei starben. Und dann schaut der König Nebukadnezar in diesen Ofen hinein, und plötzlich lesen wir in Vers 24, da erschrak er und erhob sich schnell. Er begann und sagte zu seinen Staatsräten, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten zum König, gewiss, o König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe 4 Männer frei umhergehen mitten im Feuer und keine Verletzung an ihnen. Und das Aussehen des 4. gleicht dem eines Göttersohns. Da trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens, begann und sagte, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus und kommt her. Da gingen Schadrach, Meschach und Abednego aus dem Feuer heraus. Und es versammelten sich die Satrapen, die Statthalter und Verwalter und die Staatsräte des Königs. Sie betrachteten diese Männer, über deren Leib das Feuer keine Macht gehabt hatte. Das Haar ihres Hauptes war nicht versengt und ihre Mäntel waren nicht verändert. Nicht einmal Brandgeruch waren sie gekommen. Das ist das Auge des Sturms. Inmitten eines Sturms gibt es diesen Ruheort, wo Jesus ist. Und ich wünschte mir so sehr, dass wir in dieses Auge des Sturms laufen, wenn wir in Stürme geraten. Allzu oft versuchen wir auszuweichen, dem Sturm wegzulaufen, uns irgendwie durch Umstände davon zu entledigen. Und Gott sagt, nein, du musst die Lektion lernen, dieser Sturm ist notwendig, du sollst Vertrauen lernen. Und er verändert ihn vielleicht nicht so schnell, wie du denkst. Aber er lädt dich ein, in das Auge des Sturms zu kommen, da wo er ist. Und er wird dich durchtragen. Er wird dich wunderbar behüten inmitten dieser Stürme. Lass mich dir ein Gebet vorlesen zum Schluss dieser Predigt. Lass mich dir ein Gebet vorlesen, das im Psalm 91 steht. Ein bezeichnendes Wort in Psalm 91. Es beschreibt die Situation im Auge des Sturms. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn, denn er errettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, von der Seuche, die am Mittag verwüstet. 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten, aber dich erreicht es nicht. Nur schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen, denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt, so begegnet dir kein Unglück und keine Plage nahe deinem Zelt. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Wippern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt, spricht der Herr. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Aus dem Herzen spricht dieser Dichter dieses Psalms das, was im Auge des Sturms geschieht, wenn du dich auf Gott verlässt und ihm vertraust. Ich will dich heute einladen, am Ende dieses Gottesdienstes und am Ende dieser Predigt, will ich dich einladen, dass du die Entscheidung triffst, dein Leben, deine Situation Jesus anzuvertrauen. Und ich bitte dich mit den Worten Jesu. In Matthäus 11, Vers 28 lesen wir diese wunderbare Aussage, wo Jesus sagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen. Ich will euch erquicken. Wir dürfen mit den Stürmen unseres Lebens zu Jesus laufen. Wir dürfen ihn wecken, wenn wir den Eindruck haben, dass er uns nicht mehr beachtet. Wir dürfen unser Vertrauen auf ihn setzen. Wir dürfen unsere Perspektive in ihn setzen. Er hat etwas Gutes vor. Ach, dass wir heute Jesus unser Leben anvertrauen und den Frieden und die Ruhe von ihm uns schenken lassen, im Auge vielleicht auch deines Sturms. Wir werden gleich ein Lied singen, so wie die letzten Abende auch. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Wenn du es von Herzen mitsingst, dann bitte ich, dass du es mitsingst. Und ich lade dich ein, diese Entscheidung in deinem Herzen festzumachen. Auch an den Übertragungsorten, wo jetzt zugesehen wird. Mach diese Entscheidung fest. Wir werden dieses Lied alle gemeinsam singen. Und es ist ein Bekenntnis. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Nicht ich war entschieden und auch nicht ich werde entschieden sein, sondern ich bin es jetzt in diesem Augenblick. Lädt Jesus uns ein, diese wichtigste Frage in unserem Leben klar zu haben. Du brauchst Jesus in deinen Stürmen. Vielleicht hast du momentan keine Stürme und dir geht's gut. Es ist eine Frage der Zeit, bis sie kommen. Jesus ist unser Ankerpunkt. An ihm dürfen wir uns festhalten. Ich lade dich ein, heute diese Entscheidung festzumachen. Wir werden das Lied gleich stehend singen und ich werde hier vorne auf dich warten. Und ganz gleich, wo du in diesem Raum bist, komm die Treppen runter im Treppenhaus, pass auf, dass du nicht stolperst, aber komm hier nach vorne. Du zeigst damit, dass du Jesus brauchst. Wenn du hier nach vorne kommst, dann stellst du dich einfach zu mir. Es werden einige Mitarbeiter dazukommen. Wir stehen dir zur Verfügung für Fragen, für Gebet. Und wenn das Lied zu Ende gesungen ist, dann werde ich dir ein Gebet vorsprechen. Und du darfst es nachsprechen. Auch an den Übertragungsorten wird jemand vorne stehen und auf dich warten. Du darfst einfach dazukommen. Und das Gebet, was ich dann anbieten werde, geht ganz einfach. Es ist eine Hilfe für dich. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Herz. Ich bekenne dir meine Sünden und ich bitte dich um Vergebung. Und dann werde ich eine Pause machen und du darfst dein Herz ausschütten. Du darfst das, was dir auf der Seele brennt, das Heimliche, das Verborgene, darfst du Jesus sagen. Er hat gesagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann vergibt er uns die Sünde. Er ist treu und gerecht. Und dann beten wir weiter. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Bitte komm jetzt in mein Herz und in mein Leben, sei mein Herr. Ich will dir folgen. Dieses Gebet soll eine Hilfe sein für dich und es wird ein Neuanfang sein in deinem Leben. Nutze diese Zeit. Vielleicht hast du es nicht gewagt, hattest nicht den Mut, es in den vergangenen Abenden festzumachen. Dann bitte ich dich heute im Namen Jesu, komm. Jesus wartet auf dich. Er will dein Leben in seiner Gegenwart reich machen. Mit ihm darfst du durch alle Stürme gehen. Er wird dir helfen. Lass uns miteinander aufstehen. Ich will ein kurzes Gebet für dich sprechen. Und dann warte ich auf dich.